So, hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum Auftaktabend unserer Vortragsreihe im Studium Generale. Sie wissen, Kraft und Macht der Worte wird uns beschäftigen über Sprache, Rhetorik und soziale Kompetenz. Wollen wir in immerhin 13 Vorträgen uns etwas erzählen lassen in diesem Semester. Ich nehme mal an, was die studentischen Hörer betrifft, der eine und andere möchte gerne in irgendeiner Weise einen Schein erwerben, einen Leistungsnachweis erbringen und so weiter. Kommen wir also zu diesen schmerzvollen Informationen gleich am Anfang. Sie finden alles in einer Broschüre, die als PDF-Datei hinterlegt ist, auf den Internetseiten der Hochschule Konstanz. Wenn Sie da unter Hochschule und dann Lehre und dann Studium Generale schauen, dann stoßen Sie auf diese Datei. Da steht alles drin, was Sie wissen müssen. Was Sie wissen müssen, ist, dass Sie ein Protokoll jeder Veranstaltung anfertigen. Mir reicht eine Seite. Ich fürchte, Sie schaffen es nicht in einer, weil unsere Referenten immer so viel zu sagen haben. Aber sei es drum. In der Kürze liegt die Würze. Versuchen Sie es mal herauszufinden, was die Kerngedanken jeweils so sind an dem Abend und die zusammenzufassen. Das tut's. Das wäre tatsächlich eine tolle Leistung, wenn Ihnen das gelingt. Diese Protokolle geben Sie am Ende des Semesters ab, wo und wie, das steht alles in dieser Datei. Bitte nur Ausdrucke und bitte nie mit mir per E-Mail kommunizieren. Ich kann das noch nicht. Ich möchte das nicht. Also, alles in der Datei nachzulesen. Haben Sie dazu irgendeine Frage, die ich jetzt beantworten kann und soll? Das ist nicht der Fall, wunderbar. Dann können wir nämlich gleich zur Sache kommen. Sie haben womöglich diese Zettel schon mal gesehen. Ich habe auch noch welche da, ich lasse sie gerne umgehen. Dann können Sie auf der Rückseite sehen, was in dem Semester alles geboten ist. Ich denke, wir decken recht viele Aspekte dieses sehr großen, umfassenden Themas ab. Natürlich nie alle, das geht in einem Semester beileibe nicht, aber ich glaube mal, wir kriegen was Spannendes in diesem Semester geboten. Womit fangen wir an und mit wem? Heute geht es darum, Sachen zu machen. Wir haben da Herrn Professor Dr. Klaus Kornwachs von der Universität Ulm. Dort ist er Honorarprofessor, zuvor war an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus der Lehrstuhlinhaber für Technikphilosophie. Und wenn ich jetzt anfinge, mich mit der Vita dieses Mannes zu beschäftigen, ist der Abend gelaufen. Da ist ziemlich viel passiert. Ein bisschen was können Sie in der Ankündigung nachlesen. Und wenn Sie sehr neugierig sind, finden Sie über ihn eine ganze Menge und auch von ihm eine ganze Menge über das Internet. Deswegen will ich gar nicht so viel sagen. Was interessant, glaube ich, ist für uns, ist zu wissen, Herr Kornwachs ist nicht nur in Anführungszeichen Philosoph, sondern auch Naturwissenschaftler. Er ist Physiker. Und das könnte womöglich mit dem Thema des Abends auch schon ein bisschen was zu tun haben. Sie haben in der Ankündigung gelesen, dass es um Sprache geht, die ja mehreres leistet. Ich nehme da jetzt mal lieber nichts vorweg. Aber sollten unter Ihnen auch Ingenieure weilen, ich glaube, auch Sie kommen auf Ihre Kosten heute Abend. Wohlan, wir sind gespannt und freuen uns auf den Vortrag von Herrn Kornwachs. Viel Vergnügen.
Schönen guten Abend. Ich freue mich, hier wieder da zu sein. Ich mache Ihnen einen Einstieg in das Thema der Sprache und Kraft und Macht der Worte mit einem Thema, bei dem Sie wahrscheinlich annehmen, dass es überhaupt nichts miteinander zu tun hat, nämlich Technik und Sprache. Was hat Technik mit Sprache zu tun? Die Schwaben sagen ja nicht Schwätze, Schafe. Die Techniker würden sich eigentlich eher auf der Seite der Arbeit wiederfinden und die Geisteswissenschaftler und Philosophen, wie auch immer, vielleicht eher auf der Seite des Schwätzens. Naja, wir werden sehen. Ich möchte mein Thema in ein paar Schritten entfalten. Mehr als 7 Schritte kann man sich nicht merken, deshalb habe ich es bei 7 Schritten belassen. Da sehen Sie ein paar Fragen und ein paar Aussagen über die Sprache und Sie sehen natürlich, es gipfelt dann letzten Endes darin, was man in der Technik und über Technik sagen kann und über gelingende und nicht gelingende Sprache in der Technik. Und am Schluss stehen ein paar Beantwortungsversuche von Fragen, die ich Ihnen zu Anfang in gewisser Weise explizieren möchte. Aber zuerst ein ganz kleines Vorspiel. Ich gebe aus einem, er sagt, er könnte nicht E-Mail, das stimmt nicht, er hat mich nämlich per E-Mail zu diesem Vortrag eingeladen und eigentlich sogar dazu aufgehetzt. Und aus diesem kleinen Entretien per E-Mail möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Der Herr Volker Friedrich schreibt nämlich, ich möchte dich nicht bedrängen, indes ein bisschen kitzeln. Ein Philosoph, zu dem Thema Sprache nichts einfiele, der nichts zu erzählen wüsste über die Arbeit am Begriff und wie Theorien gebildet werden, der nicht im Haus des Seins Putzdienst verrichtet und in Grenzen seiner Welt in der Sprache erwanderte. Und daraufhin antwortete ich, ja natürlich liegt es nahe über Sprechakttheorie. Heute nämlich How to do things with words. Searle und Austin Revisited, etwas zu erzählen. Gerade weil ja auch im Hinblick auf technisches Handeln den Wissenschaftstheoretikern immer noch nicht ganz klar ist, wie es kommt, dass man durch Beschreibungen und Anweisungen, sprich Programme und Bedienungsanleitungen oder Konstruktionsanleitungen, nämlich Sachen machen kann. Man könnte es auch Artefakt und Sprache nennen. So, das ist der Grund, weshalb ich hier stehe. Lassen Sie mich mit der ersten Behauptung beginnen, wenn es um Sprache geht, nämlich dass Grammatik nicht ausreicht. Mein Fachgebiet ist Technikphilosophie, er hat es schon vorgestellt. Ich habe sehr lange mit Ingenieuren gearbeitet, ohne selbst einer zu sein. Ich bin aber Naturwissenschaftler und manchmal verstehen sich sogar Naturwissenschaftler und Ingenieure. Das funktioniert manchmal, manchmal funktioniert es auch nicht. Also mein Gebiet ist Technikphilosophie und wir stellen die Fragen, philosophische Fragen im Hinblick auf Technik. Das heißt, wir lösen keine technischen Probleme, sonst wären wir Ingenieure. Wir fragen also nach der Technik, ihren Bedingungen und Möglichkeiten. Wir stellen Fragen nach dem technischen Wissen, wie es strukturiert ist, wie es möglich ist, dass man aus Naturgesetzen technisches Wissen ableiten kann. Und wir stellen natürlich auch ethische Fragen, insbesondere was die Verantwortung im Ingenieursberuf angeht. Aber um diese Fragen soll es heute Abend gar nicht gehen. Ich möchte an die Technik eine der philosophischen Fragen stellen, die eigentlich erst richtig im 20. Jahrhundert aufgegriffen worden sind. Es ist die Frage nach der Sprache. Aber wie gesagt, was hat Sprache mit Technik zu tun? Gottfried Herder ist schon im 19. Jahrhundert für seine sprachphilosophischen Ansätze bekannt geworden. Er wollte nämlich wissen, wie Sprache entstanden ist und vor allen Dingen, was Sprache im Leben des Menschen bedeutet, auch für sein Bewusstsein und für seine Geistestätigkeit. Die Sprachenforscher im 19. Jahrhundert begannen, die Grammatiken und den Wortschatz unterschiedlicher Sprachen miteinander zu vergleichen. Es war auch die hohe Zeit der deutschen Altphilologie, also der antiken Sprachen wie Griechisch, Latein und Hebräisch, die damals übrigens noch Weltgeltung besaß. Und man entdeckte Sprachfamilien, Sprachklassen, Ähnlichkeiten in Wortschatz und Grammatik, sogenannte Sprachfamilien. Sie kennen vielleicht den Ausdruck indogermanische Sprachen. Und damals meinte man auch noch, dass man aus der Struktur der Sprache, wenn man sozusagen die Grammatik verstanden hat, darüber etwas lernen könnte, wie die Welt beschaffen sei und wie wir über Welt denken. Die Frage aber nach der inneren Struktur der Sprache, also der mathematisch beschreibbaren Struktur, der Syntax, Semantik und der Pragmatik und ihrer sozialen, sprich handlungstheoretischen Dimension, ist erst im 20. Jahrhundert gestellt worden. Sie begann zunächst mit den Ansätzen der Semiotik, der sogenannten Zeichentheorie. Sem ist das Zeichen. Namen wie Charles Sanders Peirce oder Charles Morris sind damit verbunden. Im deutschen Sprachraum sind es zum Beispiel Namen wie Max Bense und Roland Posner zu nennen. Man glaubte in dieser Semiotik, also in dieser Zeichentheorie, dass die Bedeutung an sich in dem Zeichen schon stecke. Und man hoffte, aus der Analyse von Zeichen die Bedeutung von Zeichen erschließen zu können. Dabei gab es einen kleinen Unterschied. Wenn Sie Rauch irgendwo sehen am Horizont, dann könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass es ein Waldbrand ist. Es könnte aber auch sein, ein Anzeichen dafür, dass da ein Feuer gemacht worden ist. Und wo Feuer gemacht worden ist, da sind Menschen. Und wo Menschen ist, da gibt es meistens auch ein Wirtshaus. Also nichts wie hin in Richtung dieser Rauchsäule. Die Frage ist, ist dieses Zeichen willentlich gesetzt? Intentional wollte der Indianer ein Rauchzeichen geben? Oder ist es nur ein Anzeichen für etwas, woraus ich dann etwas schließen kann? Solche Unterscheidungen machte die Semiotik. Und man meinte also, wie gesagt, aus dem Zeichen selbst, seiner inneren Struktur, die Bedeutung des Zeichens erschließen zu können und damit in gewisser Weise ein Elementarakt, ein Element der Sprache zu haben, worauf sich dann Sprache vielleicht aufbaut. Und damit meinte man eben auch dann, der Macht der Worte auf die Spur zu kommen, sofern sie Zeichen sind. Diesen Forschungszweig gibt es heute übrigens noch. Er führt allerdings ein etwas unspektakuläres und eher orchideenhaftes akademisches Dasein. Die Sprachforschung selbst und die Sprachenforschung gingen andere Wege. Neben der vergleichenden Sprachforschung, die unterschiedliche Sprachen verglich, ergab sich in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre, eine ganz überraschende, für Philologen, also für Sprachforscher, ganz ungewöhnliche Antwort, nämlich durch die Automatentheorie, die eigentlich ihren Ursprung in der Elektrotechnik hatte. Theoretische Vorarbeiten hatten Noam Chomsky, ein Elektroingenieur am MIT, auf die Idee gebracht, dass Automaten die Zeichensignale empfangen, ich denke so, man tippt da irgendwie sowas rein in so einen Automaten, also Zeichensignale empfangen und entsprechend darauf reagieren, der Computer macht ja auch etwas, wenn ich da was reintaste, mathematisch ähnlich beschrieben werden können, also dass man diese Automaten ähnlich beschreiben kann, wie die innere Struktur der Sprache oder der Zeichen, mit denen ich den Automat dazu bringe, nämlich zu dem, was er tun soll. Und zwar ähnlich beschreiben, wie die Struktur zwischen den Zeichen, also Zeitbezeichnungen oder Beziehungen, die bestimmen, welche Kombinationen von Zeichen und Worten erlaubt sind und welche nicht. Diese innere Struktur zwischen den Zeichen, also welche ich kombinieren kann, welche ich nicht kombinieren kann, nannte Chomsky überraschenderweise eine Grammatik. Und er fand heraus, dass nicht nur Programmiersprachen, wie Sie sie kennen, wenn Sie mit dem Computer umgehen, eine mathematisch einfach verblüffende Struktur haben, nämlich als Regeln, wie man korrekte Programmieranweisungen formuliert, sondern auch, dass ähnliche Regeln für die natürliche Sprache gefunden werden können und angegeben werden können. Allerdings gab es natürlich noch die berühmt-berüchtigten Ausnahmen, die jeder kennt, wenn man die Grammatik einer Fremdsprache erlernen möchte. Aber es sind Regeln der Grammatik. Wir werden nachher einige Beispiele kennenlernen. Nun ist die Frage, ich mache jetzt einen großen Sprung, die Frage nach der Syntax, sprich Grammatik, vor allem der formalen Sprachen, wie der Programmiersprachen oder der Logikkalküle, aber auch einfacherer Umgangssprachen, Verzeihung, wie Englisch, aufbauend auf den Analysen von Noam Chomsky im Prinzip abgeschlossen, das kann man sagen. Auch die Ausnahmen beginnt man mit sogenannten Default-Logiken in den Griff zu bekommen. Andernfalls wäre das, was Sie heutzutage erleben, nämlich automatische Übersetzungen oder computerbasierte Übersetzungen, gar nicht möglich von einer Sprache in eine andere. Allerdings noch ein bisschen holprig, wenn man sich das anguckt. Allerdings, der Pferdefuß kommt, die Hoffnung auf die Ableitung einer Semantik, sprich also die Bedeutung eines Satzes allein aus seiner Grammatik, hatte sich trotz der großen mathematischen und logischen Anstrengungen in den 70er Jahren zerschlagen. Das war die Zeit, in der ich Sprachphilosophie studiert habe. Allerdings, es ist schon etwas übrig geblieben. Die formalen Semantiken, zum Beispiel von Montague, stammen zwar nicht aus Grammatiken, bieten aber heute das Grundgerüst zum Beispiel für formale Ontologien in der Softwaretechnologie. Dies als kleiner Hinweis für die Informatikerinnen und Informatiker unter Ihnen. Man kann es auch so ausdrücken. Trotz aller mathematischen Triumphe der Grammatiktheorie gilt, dass wenn ein Satz grammatikalisch richtig ist, dies noch lange nicht garantiert, dass er eine nachvollziehbare, sinnvolle Bedeutung für den Adressaten haben müsste. Die formale Richtigkeit genügt also nicht. Sie ist nicht hinreichend. Chomsky hatte ein sehr berühmtes Beispiel, das hieß: Grüne Ideen schlafen wütend. Green ideas sleep furiously. Der Satz ist grammatikalisch richtig, war aber in den USA der 60er Jahre völlig sinnlos, weil erstens Ideen keine Farben haben, zweitens nicht schlafen und drittens höchstens wütend einschlafen könnten, aber nicht wütend schlafen. Und man höchstens wütend einschlafen und nicht wütend schlafen kann. Wenn Sie heute den Satz metaphorisch interpretieren, zum Beispiel im Kontext der Grassroots-Bewegung oder dem Aufkommen der Grünen im Bundestag in den 70er Jahren, da wird der Satz plötzlich auch semantisch sinnvoll. Mit grünen Ideen meint man dann ökologisches Gedankengut, das lange und ungeduldig geschlummert hat und nun mit Wut ausbricht und die politische Landschaft verändert. Und an diesem Beispiel sehen Sie auch deutlich, dass es nicht der Satz und seine innere Struktur alleine sind, die eine Bedeutung transportieren, sondern dass die entscheidende Komponente die Umstände sind, die es dem Hörenden eines Satzes erlauben, aus der Äußerung eine Bedeutung zu ermitteln. Umgekehrt kennen wir aber eine Erfahrung, dass man auch mit einer nicht ganz perfekten Grammatik offensichtlich halbwegs verstehen kann, was ein Sprecher meint und vielleicht auch, was ein Sprecher will. Am Beispiel des Herrn Giovanni Grappatoni. Grappatoni ist ja mittlerweile Kult. Am 10. März 1998 gab der sichtlich verärgerte Trainer des FC Bayern die wohl kürzeste Pressekonferenz der Geschichte der Bundesliga, und einige Sätze sind ja auch in, zumindest in Sprachschatz von RTL-Sendungen eingegangen. Also vielleicht nur die schönsten nicht. Also ein Trainer sehen, was passiert im Platz, und dieses Spiel, es waren 2, 3 oder 4 Spieler, die waren schwach wie eine Flasche leer. Oder was erlauben Strunz, oder das letzte nicht. Ich bin müde jetzt Vater dieser Spiele, ich verteidige immer diese Spiele. Ich habe immer die Schuld über diese Spiele. Einer ist Mario, ein anderer ist Mehmet. Strunz dagegen, egal, hat nur gespielt 25% dieses Spiel. Ich habe fertig. Tja, nach dieser Erfahrung können wir es vielleicht so formulieren. Lassen wir es langsam verblassen. Eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung, dass der Satz eine Bedeutung hat und dass man ihn deshalb verstehen kann, sind seine Grammatikalität, aber mehr oder weniger. Also ich verstehe eben auch, wo du wolle, nicht? Das kann man ja auch verstehen. Und die semantische Belegung des Vokabulars und deren innere Konsistenz. Für den Bereich des Fußballs ist diese semantische Belegung vergleichsweise einfach, deshalb kann man sie auch einfach rekonstruieren. Aber die Bedeutung eines Satzes, sozusagen was damit gemeint ist, ist eine Funktion, die sich in sehr, sehr komplizierter Weise zusammensetzt und in der folgende Bestimmungsstücke vorkommen: die Äußerung selbst, ihre Grammatik, sozusagen der Wortschatz, was die Wörter, die man darin verwendet, was diese bedeuten, dann die Umstände der Äußerung, der Kontext, in dem es geäußert wird, und natürlich auch das Vorwissen des Hörenden. Ich kann Ihnen eine Vorlesung über Relativitätstheorie halten und auf komprimierten Folien die Relativitätstheorie versuchen in einer Stunde zu erklären. Wenn Sie nicht das bestimmte Vorwissen dazu haben, dann werden Sie es wahrscheinlich nicht verstehen. Und wenn Sie das bestimmte Vorwissen dazu haben, dann werden Sie es vielleicht sogar langweilig finden. Wir können das ja mal an einer technischen Bedienungsanleitung durchspielen. Wenn Sie mal sehen, das ist einfach ein Ausriss aus der Bedienungsanleitung einer Fernbedienung. Da spricht sozusagen ein Techniker. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein. Das ist eine, offensichtlich eine Aufforderung. Macht das und das. Ne? Suchen Sie in der Codeliste am Ende dieser Bedienungsanleitung die 4-stellige Codenummer, die bei dem Hersteller Ihres TV-Geräts, zum Beispiel Thomson oder Samsung, angegeben ist. Falls Sie den Hersteller Ihres TV-Geräts nicht finden können, benutzen Sie die Codenummer 0000. Hätte ich eigentlich gleich machen können. Programmieren der universellen Fernbedienung, drücken Sie gleichzeitig auf die Taste TV und Liste Ihrer Receiver, Fernbedienung, da kann man vielleicht noch gucken, aha, da ist ein Zeichen, da steht TV, Liste drauf. Machen Sie beide Tasten 5 Sekunden lang gedrückt, müssen Sie zählen, 1, 2, 3, 4, 5, aha, jetzt, bis die TV-LED, Sie wissen, was ein LED ist, LED, ein kleines rotes Licht oben auf der Fernbedienung, 2-mal blinkt. Dann geben Sie die 4-stellige Codenummer Ihres TV-Geräts, Sie Punkt B, jetzt müssen Sie zuerst mal einen Punkt B da oben suchen, mit der Zifferntaste Ihre Receiver-Fernbedienung ein, die TV-LED leuchtet nun permanent, drücken Sie anschließend die Taste Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis sich das TV-Gerät ausschaltet. So, und dann ist, glaube ich, die Übung vorbei. Also, Sie kennen ja den ersten Hauptsatz der Informationstechnik. Abschalten, wieder einschalten. So, in einer solchen Bedienungsanleitung müsste eigentlich alles darin sein, wie man ein Produkt bestimmungsgemäß gebraucht. Also diese notwendigen Voraussetzungen, die Äußerung selbst, die Grammatik, die Semantik der verwendeten Worte, die Umstände der Äußerung, der Kontext und das Vorwissen des Hörenden. Und dann sehen Sie natürlich, dass diese kleine Bedienungsanleitung schon eine ganze Menge an diesen Bedingungen verletzt. Was ist eine Taste? Da müssen Sie zuerst gucken. Also das heißt, Sie können den Text oder wenn es Ihnen auch gesagt wird, nicht ohne weiteres, ohne die Umstände, nämlich dass Sie das Gerät auch in der Hand haben, erschließen. Das Gerät in der Hand zu haben, gehört also unmittelbar zum Verständnis dieses Textes dazu, was Sie aber aus dem Text selbst nicht ohne weiteres erschließen können, schon gar nicht aus der Grammatik. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit kam in einem Report zu folgendem Schluss, Zitat: Über 50% aller tödlichen Arbeitsunfälle, an denen ein eingesetztes technisches Produkt beteiligt war, hätten wahrscheinlich vermieden werden können, wenn der Konstrukteur nicht nur den bestimmungsgemäßen, sondern auch den vorhersehbaren Gebrauch schon bei der Konstruktion mit berücksichtigt hätte. Das gilt natürlich a fortiori für die Bedienungsanleitung. Ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit, fährt der Bericht fort, kann man konstatieren, ca. 70% bis 90% der Anleitungen haben kleinere Mängel, ca. 15% bis 20% der Anleitungen weisen mittlere Mängel auf, 5% bis 10% sicherheitsrelevante, schwerere Mängel, die Konsequenzen nach sich ziehen können. Der Anteil von fehlerhaften Anleitungen bei Produkten, die aufgrund von Mängeln gemeldet wurden, liegt bei 25% und der Anteil gemeldeter Produkte, bei denen Fehler in der Anleitung überwiegen, liegt rund bei 4%. Und man findet fehlerhafte Übersetzung und nicht den Anforderungen entsprechend bezüglich Aufbau und Verständlichkeit, Eindeutigkeit, Genauigkeit, Anleitung ist schlecht verständlich bzw. unverständliche Benennung. So, aus dieser kleinen Übung sehen wir vielleicht, dass wir erstens keine Theorie haben, ich glaube, kein Sprachtheoretiker wird mir da widersprechen, dass wir keine gute Theorie haben, die uns voraussagt, ob ein Satz verständlich sein wird oder nicht. Was bei technischen Anweisungen ja eigentlich entscheidend sein kann. Sie sehen, wir nähern uns langsam diesem Gebiet Technik und Sprache. Wir sehen auch, dass die Funktion, welche die Bedeutung bestimmen soll mit diesen Bestimmungsstücken, so kompliziert ist, dass wir sie nur in ganz bestimmten Fällen, in vielleicht extrem präparierten Situationen, wie es im psychologischen Labor vorkommt, nachstellen können und vielleicht eruieren oder angeben können. Und dass wir letzten Endes nur post hoc, sozusagen hinterher, feststellen können, ob ein Satz verstanden worden ist oder nicht, nämlich wenn der Empfänger des Satzes entsprechend richtig reagiert, zum Beispiel, dass er das Gerät richtig bedient. Stellen Sie sich die Situation vor, jemand nimmt das Telefon ab, Sie hören, dass da irgendjemand im Telefon spricht, anschließend wird der Telefonhörer wieder aufgelegt, der Empfänger reagiert überhaupt nicht. Sie können nicht entscheiden, von einem rein operationalen Standpunkt aus, ob der Empfänger das jetzt verstanden hat oder nicht, oder ob er aus Versehen vielleicht die Zeitansage von Tokio drin gehabt hat. Wenn er aber nach dem Telefongespräch wie von einer Tarantel gestochen aufspringt, aus dem Haus rast, sich in die Garage geht, das Auto rausreißt und wie ein Wilder davonjagt, dann hat er wohl irgendetwas verstanden, nämlich weil er darauf reagiert. Da sehen Sie, das ist in gewisser Weise der pragmatische Turn, das heißt, dass man auf die Wirkung eines Satzes, dass man von der Wirkung eines Satzes versucht, auf seine Bedeutung zu schließen und nicht aufgrund seiner inneren grammatikalischen Struktur. Das heißt, es blieb den Sprachforschern eigentlich nur übrig, die Bedeutung eines Satzes, also das, was der Sprecher meint, aus der Analyse der Wirkung des gesprochenen Satzes herauszubekommen. Der entscheidende Schritt war, das Äußern eines Satzes in einer konkreten Situation, jetzt kommt's, als Handlung aufzufassen. Dasselbe gilt natürlich auch für das Hinschreiben eines Satzes, der eben halt dann später gelesen und hoffentlich auch verstanden wird. Damit begann die Entwicklung einer Theorie, die gleicherweise Handlungstheorie und Sprachtheorie vereinte. Und das ist dieser programmatische Titel von John Langshaw Austin, How to Do Things with Words, 1956. Und das war der Startschuss zur sogenannten Sprechakttheorie, wie sie dann hauptsächlich von Richard Searle in den 70er Jahren weiterentwickelt worden ist. Der Münchner Wissenschaftstheoretiker Wolfgang Stegmüller bewertet diese Entwicklung so. Das war also, wie gesagt, jetzt in den 70er, 80er Jahren. Er schreibt, eigentlich ist es ein Skandal. Und zwar ein beschämender Skandal für all diejenigen, welche sich in den letzten 2500 Jahren in irgendeiner Weise mit Sprache beschäftigten. Dass sie nicht schon längst vor Austin dessen Entdeckung gemacht haben, deren Essenz man mit einem knappen Satz ausdrücken kann. Mit Hilfe von sprachlichen Äußerungen können wir die verschiedensten Arten von Handlungen vollziehen. Auf das muss man zuerst mal kommen. Die Griechen sind offensichtlich nicht darauf gekommen. So, ich habe nun viel von Sprache gesprochen und von Sprachtheorien, aber nicht von Rhetorik, nicht von Ästhetik und auch nicht von Sprachen wie Französisch, Arabisch oder Alemannisch. Aber eins ist schon angedeutet, dieser Pragmatik-Turn in der Sprachwissenschaft und vor allem in der Sprachphilosophie, den ich damals dann als junger Doktorand in den 70er Jahren erleben durfte, hat die Aufmerksamkeit auf das gelenkt, was wir auch im Titel der Vorlesungsreihe steht, nämlich die Macht des Wortes. Wir bewirken etwas mit Worten, wir geben zu Veränderungen Anlass, wenn wir Äußerungen tun, wir lösen etwas auf. Bevor ich zu den Sprechakten komme, eine kurze Zwischenfrage, nämlich die des Scharniers. Was hat Sprache mit Technik zu tun? Zunächst wird die Frage verblüffen, weil wir ja wissen, dass Ingenieure doch ein bisschen eine gewisse Sprachlosigkeit haben. Übrigens gibt es da ein interessantes Buch von Jürgen Mittelstraß, dem Philosophen hier in Konstanz, und dem Ingenieur Heinz Dudek, einem der begnadeten Brückenbauer aus Braunschweig. Und damit wird deutlich, dass diese Sprachlosigkeit sich eben nicht nur auf einen Mangel an Präzision bezieht, der der Umgangssprache gegenüber der technischen Zeichnung oder Berechnung anhaftet, zwangsläufig, sondern auch auf die Sprachlosigkeit, die sich in der Auseinandersetzung um technische Produkte und Projekte zeigt. Das ist auch eine gewisse Unfähigkeit zur Kommunikation zwischen Experten und zwischen Laien, zwischen Befürwortern und Gegnern von Projekten. Semantisch gesehen, das heißt von der Bedeutung des Vokabulars her, leben dann beide Seiten in verschiedenen Welten und ihre Interessen sind natürlich ebenfalls auch unterschiedlich. Das klassische Lehrbeispiel ist natürlich hier Stuttgart 21, wenn Sie so wollen. Es hat heute schon Lehrbuchcharakter, wie man aneinander vorbeireden kann und wie man in unterschiedlichen Interessenswelten, aber auch in unterschiedlichen Sprachwelten oder semantischen Welten zu Hause ist. Bleiben wir bei der Sprache und der Fähigkeit, etwas zur Sprache zu bringen. Sie wissen, der süddeutsche Spruch, schaffe nicht schwätze, dass sich vor allen Dingen bei den Technikgestaltenden, Machern und Ingenieuren große Beliebtheit erfreut. Und wir wissen aber auch, dass vieles technische Wissen implizites Wissen ist, also schlecht versprachlicht werden kann. Um ein bisschen aufzulockern, eine kleine Anekdote, kommt ein Kunde in die Autowerkstatt, will ein Auto repariert haben, der Meister holt seinen Hammer, klopft an die entscheidende Stelle und sagt 20 Euro. Der Kunde ist etwa verblüfft und sagt, wie kommen Sie darauf? Und sagt, ja ganz einfach, 1 Euro fürs Draufhauen, 19 Euro für gewusst wo. Können und Know-how ist manchmal sprachlos. Versuchen Sie doch mal zu erklären, wie man Fahrrad fährt. Jemand, der es noch nicht kann. Und wenn ich bis ich meinem Sohn erklärt habe, wie man Jazz auf dem Klavier improvisiert, hat er es schon längst selbst ausprobiert, kann es mittlerweile besser und er kann es auch nicht erklären. In dieser Situation müsste es für einen Technikphilosophen, der die Frage nach der Sprache stellt, doch interessant sein, neben den formalen und logischen Strukturen des technischen Wissens, zu deren Aufklärung sich die Wissenschaftstheorie ja jetzt endlich auch mal ein bisschen aufgemacht hat, den Zusammenhang zwischen Sprache als Handlung und der Technik als etwas Gemachten und dem Prozess des Machens selbst herzustellen. Seltsamerweise findet sich in den gängigen Texten der Technikphilosophie kaum etwas hierüber, obwohl die Fragen doch nahe liegen. Und diese Fragen möchte ich Ihnen zeigen. Warum ist es so schwierig, eine Bauanleitung oder eine Bedienungsanweisung zu verstehen? Sind dies Schreiben blöd oder sind wir blöd? Hängt dies mit dem sprachlichen Unvermögen der Techniker und Ingenieure zusammen oder mit der Schlamperei des Marketings oder des Verkaufs Oder gibt es vielleicht einen tieferen, sprich philosophisch interessanten Grund dafür? Zweite Frage. Warum tun sich Ingenieure oder auch Techniker oder sie können auch Programmierer nennen, ich mache das jetzt mal pars pro toto, natürlich auch Ingenieurinnen, so schwer damit zu erklären, was sie gerade machen? Drittens, wie ist es möglich, aus einer sprachlichen Beschreibung ein Artefakt zu bauen? Das heißt also, wie werden aus Worte Sachen? Und was sind denn technische Anweisungen? Eine Warnung? Ist das eine Behauptung? Ist das eine Drohung, eine Bitte oder ein Versprechen? Welche Handlung führt also jemand aus, wenn er eine technische Anweisung äußert, eine Benutzung verbietet oder empfiehlt? Und überhaupt gibt es eigentlich nicht technische Anweisungen? Angeregt um diese Fragen wollen wir zunächst zu den Sprechakten kommen. Sprechakte. Sätze, Aussage, Ausdrücke werden in kommunikativen Akten geäußert. Dies nennt man einen Sprechakt. Ich sage etwas, der andere hört. Er antwortet vielleicht, vielleicht widerspricht er auch. Und das macht die Sache natürlich dann gleich kompliziert, aber interessant. Bleiben wir bei der Äußerung. Mit ihr wird ein gewisser Inhalt ausgedrückt, zum Beispiel, dass der Keller eines Gebäudes schimmelig sei. Der Satz lautet, der Keller des Gebäudes YX ist schimmelig. Die Frage ist jetzt, ist da ein Fragezeichen am Ende des Satzes, ein Punkt? Ein Doppelpunkt, kommt noch etwas? Oder ein Komma, kommt auch noch etwas? Oder Ausrufezeichen. Was meine ich damit? Also, der Keller des Gebäudes ist schimmelig. Dieser Inhalt lässt sich zunächst einmal klassifizieren nach einem Objekt, worüber etwas ausgesagt wird, und der Prädikation, nämlich was darüber ausgesagt wird. Das zusammen nennen wir die Referenz. Die Struktur der Aussage wird durch die Syntax gegeben, also den vollständigen grammatikalischen Satz. So. Es gibt aber noch eine andere Ebene. Wir machen nämlich unsere Äußerung mit einem bestimmten Gehalt in bestimmten Situationen. Wenn ich als Mieter dem Hausbesitzer den Satz sage, der Keller des Gebäudes sei schimmelig, dann schwingt da noch eine etwas andere Funktion dieser Äußerung mit. Also wenn ich als Bauingenieur in einem mündlichen oder schriftlichen Gutachten einfach feststelle, dass der Keller des Gebäudes schimmelig sei. Durch unsere Äußerung in einer konkreten Situation führen wir Handlungen durch, die eine pragmatische Funktion erfüllen. Wir urteilen, wir widersprechen, wir thematisieren Geltungs- und Wahrheitsansprüche, wir warnen, drohen, versprechen, bestreiten, betrügen und wir geben Anweisungen und fordern auf. Diese Funktionen sind nicht absolut, sondern sie hängen empfindlicherweise vom Kontext, also von der Situation ab, in der sie geäußert worden sind, das heißt, in der sie als Handlung durchgeführt werden. Sie sehen also, die pragmatische Funktion einer Äußerung kann das Urteil sein, rein deskriptiv, Entscheidung, eine Gegenrede, ein Wahrheitsanspruch thematisieren, ein Geltungsanspruch, das macht meistens die Wissenschaft. Und der Sprechakt, der eben warnt und sagt, hey, pass auf, ja, nee, das darfst du nicht, ich fordere dich auf, zieh den Nippel durch die Lasche. Eine Drohung, wehe, du machst das, eine Behauptung, ein Versprechen, eine Frage und so weiter. Und da sehen Sie, dass es eine andere Dimension ist, als die übliche, die man normalerweise in der Sprachwissenschaft hat, nämlich die semiotische Einteilung in Syntax, Semantik und Pragmatik. Und wir sehen darin auch, dass die pragmatische Funktion einer Äußerung theoretisch und praktisch sein kann. Stellt nämlich die Äußerung ein Urteil im klassischen Sinne dar, fällt man mit der Äußerung eine Entscheidung. Führt man mit einem Satz eine Gegenrede in einer kommunikativen Situation, thematisiert den Wahrheits- oder den Geltungsanspruch. Thematisiert dies einen Wahrheits- oder Geltungsanspruch über das geäußerte Urteil in einer konkreten Situation. Und die praktische Seite ist eben, wenn ich sage, der Keller des Gebäudes, in dem ich zur Miete wohne, ist verdammt nochmal schimmelig, dann kann ich den Vermieter warnen, drohen. Ich kann ihn unmittelbar auffordern, doch etwas dagegen zu tun. Und diese pragmatische Funktion eines Sprechaktes nennt Searle die Illokution. Das ist das einzige Fremdwort, was ich Ihnen heute Abend zumute. Die Illokution. Sie ist die Eigenschaft einer Äußerung, die von der grammatikalischen Richtigkeit der Äußerung nämlich vergleichsweise unabhängig ist. Manchmal genügt nämlich ein, hey, um zu warnen. Und das, wo du wolle, hat in Konstanz auch die klar erkennbare Illokution der Frage des Taxifahrers. In der herkömmlichen Theorie der Kommunikation geht man davon aus, dass beispielsweise der gelungene Sprechakt mit der Illokution der Behauptung die kommunikative Funktion erfüllt, in einem gedachten Diskurs oder Debatte den empirischen Wahrheitsgehalt des geäußerten Satzes zu thematisieren, der Mond ist aufgegangen, und Zustimmung oder Ablehnung als begründeten Widerspruch zu fordern. Das hat schon Habermas gewusst. Die Illokution des Versprechens beispielsweise erfordert aber noch ein bisschen mehr, nämlich zum Beispiel ein Vertrauensverhältnis zwischen den Redepartnern. Man kann das sogar so weit verallgemeinern, dass das Bezahlen, wenn ich irgendetwas bezahle, im Wirtshaus beispielsweise, ein schriftlicher Sprechakt darstellt, bei dem vom Zahlenden, dem Empfänger versprochen wird, auf dem Informationsträger, den wir Geld nennen, dass er bei dem übertragenen Anspruch eine adäquate Leistung, die beim Tausch festgelegt wurde, einfordern und erhalten kann. Wäre Geld tatsächlich nur das wert, was der Träger der Information wert ist, das war früher das Goldstück, heute sind es die Signale auf einer Chipkarte oder die Signale durch das Netz beim Telebanking. Wenn das Geld also nur tatsächlich das wert wäre, worauf der Information geschrieben ist, dann würde Sprach- bzw. der Kommunikationsakt des Bezahlens gar nicht funktionieren. Man braucht also Vertrauen in die Wert dessen, was das Geld als Information mitteilt, nicht das Geld selbst. Und dieses Vertrauen ist nur durch Institutionen herstellbar und zu garantieren. Und wir wissen natürlich, dass dieses Vertrauen auch verloren gehen kann. Jede Inflation oder jeder wirtschaftliche Börsenkrach zeigt, dass dieses Vertrauen dann aus den Fugen geraten ist. Man sieht also, man kann aus einer Sprechakttheorie eine weitreichende Handlungstheorie aufbauen und sie bringt uns als theoretischen Kandidat der Frage näher, wie aus Worte Sachen werden können. Zunächst aber noch ein Wort zur Grammatik. Wie gesagt, man kann auch mit einem unvollständigen Satz warnen, drohen, fragen und so fort. Und die Frage ist, wie weit man die Regeln der Grammatik verletzen kann, damit immer noch eine Verständigung über das, was gemeint ist, also möglich ist, über den Inhalt des Satzes und eine Verständigung über die Illokution, also das, was der Satz bewirken soll. Die klassische Antwort ist, das kommt darauf an. Denn nicht immer sichert korrekte Grammatik die Eindeutigkeit dessen, was wir sagen und was wir damit sagen wollen. Nehmen Sie mal ein einfaches Beispiel. Der Hausmeister geht durch die Hörsäle und sagt, alle erschöpften oder alle alten Akkus und Batterien müssen entsorgt werden. Dann können Sie natürlich jetzt spinnig sagen, ja, was meint er eigentlich damit? Alle alten Akkus und Batterien müssen entsorgt werden. Alle alten Akkus und alten Batterien müssen entsorgt werden oder alle alten Akkus und auch alle Batterien, die sonst noch so rumlegen, müssen entsorgt werden. Das ist offensichtlich nicht ganz klar. Das wird aus diesem Ausdruck nicht ganz klar. Wenn ich sage, alle alten, Klammer auf, Akkus und Batterien, Klammer zu, müssen entsorgt werden, dann wäre es klar. Oder wenn ich sagen würde, alle, Klammer auf, alten Akkus, Klammer zu und Batterien müssen entsorgt werden, dann wäre es auch klar. Aber normalerweise benutzen Hausmeister keine Klammersprechweise und sie benutzen sie in der Regel im Alltag auch nicht, sondern nur dann, wenn sie formal etwas hinschreiben. Der Punkt ist, dass sie hier so etwas wie eine syntaktische Mehrdeutigkeit haben. Und das ist etwas, was Sie in der Umgangssprache immer haben, auch in jeder Bedienungsanleitung, in jeder Konstruktionsanleitung, in jeder Serviceanleitung, in allem, wenn ich etwas sozusagen in der Technik beschreibe, haben Sie auch immer diese syntaktischen Mehrdeutigkeiten, sobald es umgangssprachlich formuliert wird. Ich will Ihnen die unterschiedlichen Grammatiken sozusagen mal hinschmalen. Und da sehen Sie auch, wie so eine Chomsky-Grammatik aufgebaut ist. Ein Satz besteht aus einer Nominalphrase und einer Verbalphrase. Das ist links das NP und rechts das VP. Eine Nominalphrase kann aus einer adjektiven Phrase und wieder einer Nominalphrase zusammengesetzt sein. Ein Adjektiv kann ein Quantisator und ein Adjektiv da vorne dran haben. Eine Nominalphrase kann zusammengesetzt sein mit und. Und dann kommt hinten dran die Verbalphrase und die Verbalphrase habe ich jetzt mal ganz stark vereinfacht in diese Passivform müssen entsorgt werden oder sind zu entsorgen oder wie auch immer. Das ist jetzt ganz, ganz vereinfacht. Jetzt sehen Sie, hier ist gemeint, alle alten Akkus und Batterien, also die alten Batterien und die alten Akkus müssen gesammelt werden. Sie sehen, das Adjektiv bezieht sich auf N1 und N2, weil es in der Klammer davor steht. Entsprechend sind sozusagen die generativen Bäume, wie dieser Satz erzeugt worden ist. Jetzt nehmen wir den anderen Satz dazu, dann sehen Sie, dass diese Struktur ganz klein ein bisschen anders aussieht. Aber entscheidend ist diese ganz kleine Struktur, ob nun die Batterien liegen bleiben oder nicht, ob sie eingesammelt werden oder nicht, sofern diese Anweisung befolgt wird oder nicht. Das ist also dieser kleine Unterschied mit unter Umständen entscheidenden Folgen. Wir nennen dies eine grammatikalische Zweideutigkeit oder gelehrt ausgedrückt eine syntaktische Ambiguität. Es gibt übrigens andere Zweideutigkeiten natürlich, zum Beispiel in der Semantik, also in der Bedeutungslehre. Denken Sie an die Bank. Eine Bank, wenn Sie von einer Bank reden, das kann eine Gartenbank oder eine Parkbank sein, das kann eine Blutbank sein, eine Datenbank, ein Geldinstitut und so weiter. Das kann alles Mögliche sein, wenn Sie nicht etwas dazu sagen. Oder das Schloss, das kann ein Türschloss sein oder das Schloss als Gebäude. Und solche weiteren Homonymien, also Mehrdeutigkeiten von Worten, das heißt, dass das gleiche Wort mehrere Bedeutungen hat, erfordern natürlich, dass man sich erklären muss oder es muss aus dem Kontext klar sein, was man damit meint. Nicht? Also die Taste, die wir vorher kennengelernt haben, die ist natürlich auch mehrdeutig, wenn Sie ein anderes Gerät in der Hand haben. Dann können Sie unter Umständen auf das falsche Knopf drücken und dann lösen Sie vielleicht irgendwas aus, was Sie nicht auflösen wollen. Beide Arten von solchen Zweideutigkeiten, also grammatikalische Zweideutigkeiten, wie die natürlich, da gibt es natürlich noch etwas verzwicktere Fälle, das ist klar, oder auch semantische Zweideutigkeiten, also wo es nicht klar ist, was man mit einem Wort meint, sind natürlich Gift für eine gelingende Kommunikation. Und deshalb ist es schon vernünftig, auch in der Technik, wo man doch zu sehen meint, ob etwas funktioniert oder nicht, zugunsten der Eindeutigkeit und Klarheit natürlich auch auf die Grammatik und die Semantik zu achten. Wir müssen aber den Blick etwas erweitern. Es wird ja gerne gesagt, dass die Sprache des Ingenieurs die Zeichnung ist. Das gilt mutatis mutandis natürlich auch für den Musiker, dessen Sprache die Noten sind. Übrigens gibt es auch eine Grammatik in der Notensprache, die ganz ähnlich aussieht, wie Sie Noten hinschreiben dürfen. Sie können solche Strukturen übrigens bei Beethovens Pastorale, wie auch bei John Coltrane's Saxophon-Interpretationen und Improvisationen finden. Dann für den Kartografen in der Geografie oder für Darstellungen im wirtschaftlichen Bereich, obwohl man ja da, wie man weiß, sich eine gewisse PowerPoint-Unkultur ausgebildet hat, die noch keine einheitliche Notation kennt. Deshalb kann man natürlich mit grafischen Darstellungen in der Statistik immer noch so herrlich lügen. Das ist einfach, weil es heutzutage noch keine richtigen Regeln gibt, aber wir arbeiten daran. Und im Bereich der Schaltung zum Beispiel ist dieses, einer elektronischen Schaltung, ist dieses Zeichensystem natürlich ziemlich eindeutig. Die das letzte Mal da waren, erinnern sich vielleicht an diese kleine Karikatur. Hat sich aber wie jede Sprache und jedes Zeichensystem im Laufe der Jahre natürlich auch infolge von technischen Gegebenheiten gewandert. Technische Zeichnungen sind für Fachleute meist eindeutig, aber schwer zu verbalisieren. Beschreiben Sie mal die Schaltung da oben. Da hören Sie vielleicht auch lieber Musik. Nicht? Das ist natürlich auch für die, die Elektrotechnik hier machen, natürlich eine vergleichsweise altmodische Schaltung. Da sind noch richtige Transistoren drin. Das ist natürlich ein Hi-Fi-Verstärker, was sonst. Sieht man doch auf den ersten Blick, nicht? Also, der arbeitet noch mit Transistoren, nicht mit Operationsverstärker, also was ganz Altmodisches. Nicht? Aber dann sehen Sie solche Zeichnungen, die entweder die Struktur eines Gerätes beschreiben oder sagen, wie Sie zum Beispiel ein Regal zusammenbauen sollen, dann sehen Sie, dass die Pfeile zum Beispiel auch die Semantik haben. Sie müssen irgendwo das Ding dahin bringen, wo der Pfeil, also Sie müssen irgendetwas in Pfeilrichtung bewegen. Manchmal ist die Semantik nicht ganz eindeutig und dann verklemmt man sich beim Regalbau auch dann manchmal die Finger. Es ist nicht immer ganz klar. Also auch hier gibt es in gewisser Weise syntaktische Mehrdeutigkeiten und semantische Mehrdeutigkeiten. Auch die Zeichnung hat natürlich eine gewisse Grammatik. Und auch in dieser Grammatik kann man natürlich Fehler machen und manchmal kapiert man sogar mit den Fehlern drin, nicht? Oder solche oder dreidimensionale Darstellungen oder natürlich ganz besonders schön etwas aus dem alten Kabinett, ein Periskop, also ein alter Feldstecher, eine Konstruktionszeichnung. Also das ist das Medium eben für Fachleute. Aber es ist eben so, technische Zeichnungen sind für die Fachleute meist eindeutig, aber schwer zu verbalisieren. Erzählen Sie das mal jemandem am Telefon, was Sie da gerade sehen. Ob er es dann nochmal zeichnen kann, wird ein bisschen schwierig werden, wenn Sie das sozusagen ins Verb übersetzen. Also für den Laien meistens ein Buch mit 7 Siegeln, das erklärt werden muss. Also wir kommen auch in der technischen Kommunikation um die Umgangssprache mit all ihren kleinen und gemeinen Ungenauigkeiten nicht herum. Tja, was man nun in der Technik und Übertechnik sagen kann. Nachdem wir jetzt grob die Sprechakte kennengelernt haben und ihre wichtigste Funktion, die Illokution, also was ich mit einem Satz anfangen kann, können wir uns überlegen, in welchem Gewand, im sprachlichen Gewand, die Technik neben der Zeichnung, die wir eben gesehen haben, daherkommt. Da gibt es also Sätze wie, wenn man demagnetisiertes Eisen haben will und wenn man weiß, dass sich demagnetisiertes Eisen unter Erhitzung über den Currypunkt demagnetisiert, dann muss man das Eisen entsprechend erhitzen. Macht man manchmal, wenn man den Schraubenzieher nicht magnetisch haben möchte. Oder wenn durch Lüftung Keller ihren Schimmel reduzieren und im Keller des Gebäudes der Schimmel weg sein soll, dann muss man ihn halt doch wohl oder übel belüften. Man kommt also hier von einem vorgegebenen Ziel und einem gegebenen allgemeinen Zusammenhang auf eine Handlungsanweisung. Dies wollen wir eine technische Regel nennen und deren Begründung in diesem Fall stellt entweder Alltagswissen oder sogar ein naturwissenschaftliches Gesetz dar. Regeln drücken also Handlungsanweisungen unter Bedingung der Zwecksetzung aus. Nicht? Also wenn B gewollt ist, dann tue A, um B zu erreichen, weil nämlich aus A B folgt. Und das zu äußern, stellt natürlich einen Sprechakt dar. Und zwar mit der Illokution der Anweisung oder der Befehl. Und hier wird es gleich spannend. Für die Wirkung der Illokution, sprich also für die erfolgreiche Durchführung, ist es unerheblich, ob der Sprecher die Begründung der Regel kennt oder nicht. Ich kann ja auch bloß Ihnen das Rezept erzählen, das reicht ja. Ich habe das und das Problem, da mach B ja. Oder mach A. Ich muss es nicht begründen. Wenn Sie mir vertrauen und Sie machen, Sie waren erfolgreich, ist die Sache ja wunderbar. Ein geglückter technologischer Sprecher. Also, für die Durchführung ist es unerheblich, ob der Sprecher die Begründung der Regel kennt oder nicht. Wenn man sich auf die Effektivität der Regel verlassen kann, braucht man den tieferen Zusammenhang nicht mehr zu kennen. Naja, da sind wir auf der Ebene des Servicetechnikers. Der hat ein paar Anleitungen, das macht er, der muss eigentlich nicht verstehen, was er tut. Der weiß, wenn es da oben links blinkt, dann muss ich ein neues Modul reinmachen und die Rechnung schreiben. Der muss nicht verstehen, ob das Modul funktioniert oder nicht, der geht nur darauf aus, blinkt es oder blinkt es nicht. Die berühmt-berüchtigten Diagnosesysteme. So müssen wir nochmal in eine Autowerkstatt gehen. Kommen wir nochmal zum Beispiel des Kellers zurück. Wenn der Mieter zum Vermieter sagt, der Keller im Gebäude ist aber schimmelig, dann hat diese Äußerung die Illokution der Aufforderung, doch bitte etwas dagegen zu tun, wenn unterstellt werden kann, dass der Mieter keinen schimmeligen Keller schätzt. Wenn der Vermieter nun die Regel kennt, wenn durch Lüftung Keller ihren Schimmel reduzieren und im Keller des Gebäudes der Schimmel weg soll, dann muss man ihn belüften. Und der Mieter das weiß, kann unmittelbar auf eine Aufforderung geschlossen werden, den Keller bitteschön doch zu lüften. Das fast triviale Beispiel zeigt zum einen die extreme Kontextgebundenheit dieser Wirkung unserer Worte, nämlich der Illokution, zeigt aber auch die innere Struktur der Anweisung, nämlich wenn aus A B folgt und B gewünscht wird, muss man B durch A bewirken. Eine technologische Theorie aus verknüpften Regeln ist daher performativ, nicht deskriptiv, das heißt, sie sagt, wie man etwas durchführen sollte, Performance. Ihre Äußerungen stellen also immer eine Aufforderung dar, nicht eine Beschreibung, wie zum Beispiel in einer naturwissenschaftlichen Theorie, sondern eine technologische Theorie ist eine Reihe von verknüpften, miteinander verknüpften Regeln, also Aufforderungen, nämlich A zu tun, sofern entsprechende Ziele B akzeptiert und angestrebt werden. Es gibt natürlich andere Formen von Äußerungen, die deskriptiv in der Technik daherkommen, wenn man zum Beispiel nur die Regel alleine ohne Ziel nimmt. B per A, fertig, man kann B per A bewirken, egal ob du jetzt B haben willst oder nicht. Dann stellt sich auch nicht mehr die Frage nach der Wahrheit einer Äußerung, sondern nur noch nach der Effektivität der Regel. Funktioniert das, wenn man A tut, dass dann B eintritt oder nicht? Ist die Regel effektiv oder nicht? Also eine Regel ist nicht wahr, wie ein Aussagesatz, sondern sie ist effektiv oder nicht. Das heißt, wenn man sie durchführt, funktioniert sie oder funktioniert nicht. So, und dies ist jetzt die Situation, in der die Äußerung der Regel ohne Zielvorstellung nicht mehr die Illokution einer Behauptung darstellt, bei der der Wahrheitsanspruch der Aussage thematisiert wird, sondern nur noch der Effektivitätsanspruch. Wir sagen auch, dahinter steckt meistens, wenn man es als Hypothese nimmt, eine Funktionsvermutung. Das Äußern der Regel stellt dann eine Prognose dar. Du wirst schon sehen, wenn du A tust, dann tritt nämlich B ein. Ohne Begründung bleibt dem Empfänger dieser Äußerung allerdings nur, sie tatsächlich zu testen. Kein Experiment zu machen, sondern zu testen, also auszuprobieren. Und das ist wohl dann auch die Situation, an der der Bastler an seiner Bauanleitung hängen bleibt. Die Illokution der technischen Prognose ist eine ganz besondere Illokution, die in der Sprechakttheorie bisher noch nicht ausführlich diskutiert worden ist. Sie ist außerordentlich voraussetzungsreich, denn sie bezieht sich auf die Wirkung technischer Handlungen. Fassen wir nochmal zusammen und präzisieren. Regeln drücken sprachliche Handlungsanweisungen unter Bedingung der Zwecksetzung aus. Nicht? Also wenn B gewollt wird, ist der Zweck, dann tue A, um B zu erreichen. Ihre Äußerung stellt einen Sprechakt dar, eine Anweisung, einen Befehl. Und eine Handlung A als Elementarakt kann, wenn sie durchgeführt wird, zumindest eine Eigenschaft eines Gegenstands aus dem Gegenstandsbereich verändern. Nicht? Das ist eine Handlung, die wir haben. Und ein Zustand, mit der einer, so, oder einen Zustand, der zum Beispiel mit einem Aussagesatz beschrieben werden kann, verwirklichen. Dabei soll dann die Prämisse gelten, alle Handlungen sind aus Elementarakten zusammengesetzt. Das ist zwar ein bisschen schwierig, aber das kann man ja mal idealerweise machen, damit man in der Theorie weiter vorankommt. Eine technische Handlung ist dann eine Handlung, die ein Artefakt herstellt oder bewirkt, dass ein Artefakt hergestellt wird oder die in einem Artefakt oder mittels eines Artefakts seine Wirkung erzielt oder dies bewirkt, dass das so ist. Das heißt, ich kann jemand dazu auffordern, dass er das tun soll und das ist dann auch eine technische Handlung. Artefakte können übrigens materiell und immateriell sein, zum Beispiel ein Computerprogramm ist ein immaterielles Artefakt, aber es ist etwas künstlich hergestelltes. Das heißt, das bedeutet, dass das Äußern von Regeln, Anweisungen und so weiter, wenn sie sich auf Artefakte beziehen, also alle Serviceanleitungen, Bedienungsanleitungen und so weiter und so fort, ebenfalls technische Handlungen darstellen können. So, danach können wir uns überlegen, was gelingende und nicht gelingende Sprache in der Technik ist. Wir machen die Erfahrung, oder wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass das, was wir als Sprechakt in der Technik kennengelernt haben, vielmals nicht gelingt. Shit happens, nicht? Dinge, die schief gehen können, gehen schief. Die Bauleitung wird nicht verstanden, die Bedienungsanleitungen sind ein Hohn, die Benutzerführung am Fahrkartenautomaten eine Irrlehre nach der anderen. Bedingungen für die Gelingung, für das Gelingen eines Sprechaktes sind unter anderem das, was wir Minimalreferenz nennen, also das heißt, es muss sich auf etwas beziehen, aber mindestens. Nun haben wir ja gesagt, die Illokution ist unabhängig von dem, was eigentlich gesagt wird. Das kann doch auch eine Aufforderung sein, aber es muss natürlich auch klar sein, wozu ich aufgefordert werde. Nicht? Wenn ich also sage, hey, und die Situation in der Situation ist klar, wohin diese Aufforderung geht, dann brauche ich mich nicht weiter zu äußern. Aber sie muss klar sein. Das meine ich mit Minimalreferenz. Nicht? Also es muss auch aus der Zeichnung erkannt werden, was es ist, ein Nagel oder eine Schraube, darf nicht so klein sein, dass die Auflösung so ist, dass ich nicht mehr erkennen kann, ob es ein Nagel oder eine Schraube ist. Wie gesagt, die Zeichnung kann ja ebenfalls einen Sprechakt darstellen, denn die Zeichnung ist ja die Sprache des Ingenieurs, wie es so schön heißt. Und wer eine Zeichnung in die Hand nimmt und beginnt, aus dieser Zeichnung jetzt etwas umzusetzen, hat sich natürlich auf diesen Sprechakt dessen, der diese Zeichnung gemacht hat, bereits eingelassen. Also müssen wir den Sprechakt erweitern auf den Akt der mündlichen, der schriftlichen, der zeichnerischen, der visuellen Äußerung, vielleicht sogar noch auf der videografischen Äußerung und der mit damit verbundenen Zeichensprache, die klar Aufforderungscharakter haben, nicht also große Ausrufezeichen den Nippel durch die Lasche ziehen. Und das kann man zeichnerisch durch geführte Menüs, durch Sprache oder sogar auch durch Animation tun. Eine weitere Bedingung gehört dazu, neben der Minimalreferenz, also das heißt, dass ich zumindest weiß, um was es überhaupt geht, muss es ein eindeutiges, bedeutungstragendes, diese Illokution, also die Wirkung des Wortes vermittelndes Zeichenrepertoire geben, das dem Sprecher wie dem Empfänger gemeinsam ist. Also, wenn wir uns verständigen wollen, brauchen wir ein gemeinsames Vokabular, wir brauchen eine gemeinsame Sprache und dafür brauchen wir auch ein gemeinsames Zeichenrepertoire für diese Illokution. Denken Sie nochmal an den Pfeil in der Zeichnung. Nicht? Ein Pfeil in der Zeichnung verweist, dass man das Wort zu einem bestimmten Gebilde zuordnen soll. Es kann aber auch bedeuten, dass man eine bestimmte Richtung auszuwählen hat, dahin bei Bewegung, oder dass man ein Objekt in diese Richtung bringen soll, da anbewegen soll. Es kann auch eine Orientierungsrichtung sein, eine Drehrichtung. Es kann auch eine Wirkung bedeuten. Sie sehen schon, die Semantik einer technischen Zeichnung ist alles andere als eindeutig und lässt sich nur sozusagen spezifisch auch wieder aus dem Kontext erschließen. Man könnte natürlich mit Fug und Recht fragen, ob wir nicht mit der Zeichnung im visuellen Bereich den Bereich der Sprache verlassen. Die Ringvorlesung heißt ja Kraft des Wortes und nicht Kraft der Zeichnung. Denn sowohl Semantik wie Grammatik einer visuellen Darstellung technischer Inhalte und auch Aufforderungen sind nicht immer ganz klar und wir haben auch keine befriedigende Theorie darüber. Nicht bei einer elektronischen Schaltung, die ein Fachmann lesen kann wie ein Text, wie ein Musiker eine Partitur, handelt es sich natürlich auch um eine Äußerung des Autors dieser Schaltung. Allerdings hat der Text natürlich ein anderes Zeichenrepertoire. Er ist schlecht verbalisierbar. Zeichnen Sie, wie gesagt, mal diese Schaltung aufgrund eines Telefongesprächs. Und er hat natürlich auch eine andere Referenz, das heißt also andere Objekte und andere Eigenschaften, wie sie damit verknüpft sind, damit natürlich auch eine andere Syntax. Das Interessante aber an dieser Syntax, und deshalb ist es eine Sprache, ist, dass eine Schaltung, die nicht korrekt gezeichnet wird, von einem Fachmann oder einer Fachfrau sofort als falsch erkannt werden kann. Das heißt, es gibt Regeln, wie diese Zeichnung aufgebaut sein muss, das heißt auch, wie eine Schaltung aufgebaut sein muss, damit sie funktioniert. Und sie lassen sich übrigens ganz ähnlich formulieren, wie genau diese grammatikalischen Regeln, die wir schon kennengelernt haben. Wir sagen, Sie haben wie die Regeln der Sprachgrammatik eine generative Struktur. Deshalb haben Sie auch sprachliche Strukturen. Generativ heißt hier, dass Sätze über Zusammensetzungsregeln aus Elementen zusammengesetzt sind, also erzeugt werden können. Und Ähnliches gilt für Schaltung und natürlich auch für Kombinationen von Schaltelementen. Und die einen funktionieren und die anderen eben nicht. Eine Schaltung stellt auch im bestimmten Kontext natürlich eine Bauanleitung dar, nämlich eine Aufforderung, die Elemente so und nicht anders zu verknüpfen. Allerdings ist diese Illokution natürlich dann nicht mehr unabhängig von der Grammatik, in Anführungszeichen nach dem oben Gesagten führt nämlich eine falsche Grammatik dann auch zu einem funktionsuntüchtigen Artefakt. Das Problem technischer Mitteilungen liegt also in dem Umstand, dass Laie und Techniker unterschiedliche Semantiken verwenden, dass die Sprache der Technik weit mehr als verbale Mitteilung ist, dass verbale wie ikonografische Zeichenrepertoire, also bildliche Zeichenrepertoire, unterschiedlich von Technikdisziplin zu Technikdisziplin sind. So, jedes Fach verwendet eigene Zeichen. Und dass natürlich dann auch die Illokution nicht immer ganz klar sind, weil die Anzeichen und Indikatoren dafür fehlen. Kommen wir zum Schluss auf die Beantwortungsversuche. Warum ist es so schwierig, eine Bauanleitung oder eine Bedienungsanweisung zu verstehen? Die Antwort ist einfach, nach dem, was ich gesagt habe, aber sie ist zu verzweifeln. Weil die Bedingungen für den Erfolg des entsprechenden Sprechaktes einfach nicht gegeben sind. Sie haben unklare, auch visuelle Begriffsbildungen, man könnte vornehm sagen, diverse Ontologien oder differente Ontologien. Sie haben eine Benutzerführung, die nicht auf die Situation des Benutzers eingeht, das nennt man dekontextualisiert. Die Techniker entwickeln oft eine Privatsprache. Es gibt durchaus auch grammatikschwächende Autoren, gerade dann, wenn es automatische Übersetzungen sind. Oder dem auch das Overengineering, darüber habe ich ja das letzte Mal geredet, das heißt, das Produkt ist zu komplex, um es einfach beschreiben und bedienen zu können. Und dann natürlich auch, dass die Zeitkonstante des Verstehens und das Nutzenwollen eines Geräts etwas auseinanderfällt. Sie lesen ja nicht zuerst mal ein 200-seitiges Handbuch, bevor Sie den Computer einschalten. Zweite Frage, auf die ich die Antwort schuldig bin. Wie ist es möglich, aus einer sprachlichen Beschreibung ein Artefakt zu bauen? Also wie werden aus Worte Sachen? Worte, die wirken sollen, brauchen einen Empfänger, der reagiert und bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Technisches Wissen ist in den Geräten drin, man kann es sozusagen lesen als Information, aber man muss vorher natürlich schon ein technisches Verständnis haben, um technisches Wissen daraus gewinnen zu können. Eine Bauanleitung und ein Techniker samt Labor reicht ebenfalls nicht aus. Man braucht eine Menge impliziten Wissens, um eine Bauanleitung entsprechend in ein Gerät übersetzen zu können, das heißt, um aus Worten Sachen zu machen. So gelang es zum Beispiel dem britischen Kernphysiker nicht, ohne amerikanische Hilfe alleine eine Atombombe zu bauen, obwohl viele dieser Wissenschaftler und Ingenieure in dem Manhattan-Projekt, in dem amerikanischen Manhattan-Projekt eingebunden waren und explizit auch alle Konstruktionspläne kannten. Naja, wenn ich Ihnen einen Konstruktionsplan von Porsche gebe und Sie richten sich eine Werkstatt in der Garage ein, heißt das so lange nicht, dass Sie nachher den Porsche wirklich zusammenkriegen. Da brauchen Sie dann wahrscheinlich doch noch Leute von Porsche dazu. Was sind technische Anweisungen? Technische Anweisungen können Versprechen, haben wir gesagt, Prognosen, Warnungen, Effektivitätsbehauptungen, Funktionsvermutungen und so weiter sein, deren Äußerung beim Rezipienten zu technischen Handlungen führen soll. So muss auch der Inventor, das heißt der Erfinder, den Investor, das heißt der, der das Geld in die Hand nimmt, überzeugen, damit er sein Produkt oder seine Erfindung in ein Produkt entwickeln kann. Und wir wissen, diese Akte gelingen nicht immer. Eine technische Handlung, so sagten wir vorher, ist eine Handlung, die ein Artefakt herstellt oder an einem Artefakt oder mittels eines Artefakts eine Wirkung erzielt. Und auch solche Handlungen gelingen nicht immer. Artefakte können, wie gesagt, dabei materiell oder immateriell sein. Es gibt natürlich auch nicht technische Anweisungen, einfache Handlungen ohne Hilfsmittel und ohne Begründung auszuführen, zum Beispiel Hände hoch oder stehen bleiben. Letzte Frage, warum tun gerade Ingenieure sich so schwer? Ups, die ist gar nicht mehr dabei. Warum tun sich gerade Ingenieure so schwer damit, zu erklären, was sie gerade machen? Weil ihre Sprache eine andere ist. Ihre Sprache ist die Zeichnung, die praktische Ausführung und nur mittelbar das Wort. Wenn Sie diese Sprache gelernt haben, dann können Sie Ingenieure sehr gut verstehen. Zum einen betont die naturwissenschaftlich-technische Ausbildung von vornherein natürlich die Neigung, sich in Formeln, Zeichnungen, Tabellen und Diagrammen, die aus einem Zeichenschatz der Informatik stammen, auszudrücken. Die Ausbildung vernachlässigt übrigens auch die verbale Argumentation. Zum anderen entwickelt jedes Fach ein gewisses Fach Chinesisch. Gehen Ingenieure dann noch in die Verwaltung oder ins Management, ist die Neigung zu beobachten, durch Substantivierung und Neigung zum Machterhalt eine aufgeblusterte Sprache zu entwickeln. Zeitdruck und Entscheidungsdruck verkürzen die Zeit, die man bräuchte, um technisch-organisatorische Sachverhalte in eine Sprache zu übersetzen, die man verstehen kann, während Gegner eines Projekts, die meist keine Ingenieure sind, sondern Juristen, Geistes- oder Sozialwissenschaftler oder politisch argumentierende Bürger sind, diese Zeit für wirksame Formulierung durchaus haben oder sich die Zeit eben auch dazu nehmen. Kurzum, die Arbeitsreichen stehen hier im Konflikt mit den Zeitreichen, die Experten im Konflikt mit den Laien. Nun könnte man ja fordern, klärt die Sprachgewaltigen und Zeitreichen über die Technik auf, damit sie verstehen, was die Ingenieure meinen. Wenn man allerdings ihre Zeichnungen und technischen Durchführungen lesen kann, sind Ingenieure, wie ich schon sagte, sehr beredt. Aber dann ist man auch schon kein Laie mehr. Bleibt also nur übrig, den Arbeitsreichen, sprich den Machern, den Ingenieuren, denen, die die Dinge bauen, etwas mehr Zeit zu geben, sie in der Ausbildung auch mit Kommunikation, Sprache und der Wirkung von Gesprochenen zu konfrontieren und ihnen die Macht des Wortes klarzumachen. Und dazu braucht es eine Ringvorlesung wie diese. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe gerne noch zur Diskussion zur Verfügung.
Ja, herzlichen Dank, Klaus Kornwax. Ich nehme den letzten Satz sehr gerne entgegen. Das erinnert mich an eine kommunikative Fehlleistung von mir am Anfang. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Volker Friedrich und ich organisiere diese Ringvorlesung und lehre Schreiben und Rhetorik an dieser Hochschule. Ja, nützen wir die Gelegenheit und löchern unseren Referenten. Haben Sie Fragen? Können Sie schon eine Frage formulieren? Oder sollen wir zwei noch ein bisschen verbales Ping-Pong spielen, bis Sie sich aufgewärmt haben? Haben Sie schon was? Noch nicht? Nun gut, dann mache ich mal.
Warte mal, die muss jetzt erstmal ein bisschen Luft holen.
Ja, ja, deswegen überbrücken wir ja. Wir müssen das Tonband füllen. Es darf ja keine Lücke im Radio sein. Sie haben einen? Okay.
Wenn man diese ganzen Probleme und so hört, fragt es Sie, wie Kommunikation trotzdem funktioniert? Oder meinen Sie, dass Kommunikation gar nicht gut funktioniert, allgemein zwischenmenschlich?
Oh, da müsste ich jetzt fast wieder Rabbi antworten. Da ging es um die Schwangerschaft einer sehr, sehr alten Dame. Und da hat er gemeint, wenn es ein Wunder ist, ist es kein Wunder. Aber wenn es kein Wunder ist, ist es ein Wunder. ja, also wenn man sich genau anguckt, ist immer wieder ein Wunder, dass es dann doch noch klappt. Ne? Aber es gibt natürlich nichts, was man nicht verbessern könnte. Und es ist halt in der Tat so, dass viele gescheiterte technische Kommunikationsakte ganz ernsthafte Wirkungen hatten. Ich habe das Beispiel jetzt nicht genommen, aber ich erinnere daran den Absturz der Challenger, der Raumfähre Challenger. Die Ingenieure um die Gruppe von Bolshoi oder wie der hieß, hatten Probleme mit diesen Dichtungsringen, auch lokalisiert, an denen dann nachher das Raumschiff tatsächlich zerschellt ist und kaputt gegangen ist. Hatten das lokalisiert und hatten das schon 14 Tage vorher in einer Besprechung, in einer dieser berühmt-berüchtigten PowerPoint-Folien gezeigt. Ich weiß nicht, weil ich glaube, ich habe die schon mal gezeigt, aber jetzt ich könnte jetzt irgendwo rauskramen, ich habe die irgendwo. Ja. Das ist so richtig Kraut und Rüben. Ja. Und die konnten sich einfach mit ihrer technischen Kommunikation bei diesem Gremium der NASA nicht durchsetzen, zumal dieses Gremium unter politischem Druck stand. Jetzt kommt wieder das Kontext. Unter dem Druck stand, nämlich da war die erste nicht ausgebildete Astronautin dabei, nämlich eine Lehrerin. Also man wollte auch zeigen, ein Normalbürger kann auch da hochfliegen. Ja. Es war ein ungeheuer politischer Druck. Reagan war selbst hatte sein Kommen zu diesem Start zugesagt und dann wollte man das nicht mehr verschieben. Und die konnten sich nicht richtig verständlich machen. Und wenn man sich das anguckt, PowerPoint-Folien sollten eigentlich selbsterklärend sein oder man sollte sie verstehen. Auch das ist wie beim Charlie Chaplin, der mal gesagt hat, einen Film muss man verstehen, wenn man einen Ton abdreht, oder man muss auch einen Film verstehen, wenn man nur den Ton hört und das Bild abdreht. Und so müsste es eigentlich auch bei PowerPoint sein. Schafft man natürlich nicht immer. Und das war also einfach Kraut und Rüben, die waren aufgeregt und dann hieß es, ja, komm nächstes Mal wieder, haben wir nicht verstanden oder ist irrelevant, nächstes Problem bitte. Ne? Muss ich überlegen, da hat man vielleicht 10 Minuten Zeit oder 5 Minuten Zeit, sowas vorzubereiten.
Vielleicht könnte man
es dann
als Regel da einführen, solange man am Ende solch eines Gesprächs sagen kann, komm nächstes Mal wieder, ich habe es nicht verstanden, sollte man eigentlich zusammenbleiben. Ja? Weil das ja schon ein Indiz dafür ist, dass offenbar die Kommunikation nicht funktioniert hat.
Ja,
ich glaube, es ist häufig ja noch schlimmer. Keiner kommt auf die Idee zu sagen, ich habe es nicht verstanden, weil man nicht gemerkt hat, dass man es nicht verstanden hat. Das ist ja noch dramatischer.
Es kommt natürlich auch dazu, weil ich habe ja zum Schluss ein bisschen was über Zeit gesagt, es kommt einfach auch dazu, dass man den Leuten nicht genügend Zeit gibt, das auch klar zu formulieren, was sie meinen. Ich glaube, sie müssen sich mal solche Geschäftsberichte anhören, wenn die so mit PowerPoint da runtergeschludert werden. Das war unter dem Motto, ich glaube, Chef, Sie haben Ihre Frage nicht verstanden.
Fragen war das Stichwort. Haben Sie einen? Bitte.
Ich kann ja nicht glauben. Ja, und zwar ganz wichtig, weil das technische Zeichnungen etwas auch sprachähnlich sind, weil sie eine Grammatik haben, die dann jemand kontrollieren kann. Ob das richtig oder falsch ist, und bei einer technischen Zeichnung läuft mir das ein, weil hier ist ein Schalt ein, ich habe genau gebraucht, kann ich. Aber die meisten Bereiche technischen Zeichnungen sind ja viel schwammiger, wo die Frage ist, interpretiert er das richtig als Schraube oder, also ich habe fünf gefragt, die sehen es als Nagel, der eine nicht, also da sind die Regeln so schwammig, dass ich nicht sicher bin, ob es tatsächlich eine Sprache ist oder eher so ein Interpretations.
Das ist ein Problem. Ich gehe mal auf was anderes zurück. Sie werden aber gleich sehen, dass es mit Ihrer Frage zu tun hat. Wenn Sie einen Vortrag eines Geisteswissenschaftlers mitschneiden und Sie hören sich den nachher an, dann können Sie den in der Regel verstehen. Hoffen wir mal, dass er sich gut ausgedrückt hat, ja, und nicht zu abgehoben formuliert hat. Wenn Sie den Vortrag eines Physikers mitschneiden und Sie haben kein Video dabei und da malt er irgendwas auf die Tafel, dann hören Sie bloß, ja, das da und aus dem folgt das da und dann sieht man ganz leicht, dass es so wird. Was meint er eigentlich? Dazu müssen Sie Formen kennen. Die Formen selbst in sich sind sehr, sehr präzise. Und weil sie so präzise sind, werden sie mit entsprechend völlig schwammigen, umgangssprachlichen Stützwörtern sozusagen umhüllt. Ja. Lesen Sie mal ein Mathematikbuch, ja, da ist auch wenig Text drin, aber viel Form. Es ist sehr, sehr präzise und der Mathematiker versteht das. Wenn Sie noch Laie sind oder Sie sind gerade dabei, das zu lernen, dann haben Sie sehr, sehr große Schwierigkeiten, von diesem umgangssprachlichen Verständnis zu einem präzisen Verständnis von solchen präzisen Formeln zu kommen. Und in bestimmten Bereichen ist natürlich eine Konstruktionszeichnung eines Technikers, der einen Motor baut, die ist sehr, sehr, sehr präzise. In seinem Bereich. Sie dürfen das jetzt nicht, ich habe das natürlich gezeigt, dass wir ein bisschen Anschluss an dem haben, wo wir sozusagen alle verstehen. Ein Brett zusammenzubauen oder so ein Bücherregal zusammenzubauen, das ist natürlich vergleichsweise einfach. Das ist eine sehr einfache Bauanleitung oder Konstruktionszeichnung. Aber nehmen Sie mal eine Konstruktionszeichnung eines Motors. Ich weiß nicht, ob Sie diese Explosionszeichnungen kennen im Maschinenbau. Also das sieht aus, wie wenn der Motor auseinanderfliegt. Das heißt, Sie ziehen den sozusagen auseinander, kann man bei CAD, mit Computer Aided Design kann man das sehr schön machen. Da können Sie alle Teile auseinanderziehen, 3D angucken, drehen und so weiter, dann sehen Sie genau, wie das Ding zusammengesetzt ist. Ja. Wenn Sie so etwas konstruieren und anpassen, dann geht es wirklich von Detail zu Detail, da muss es auch stimmen. Dann ist es sehr, sehr, sehr präzise. Aber Sie können einen Konstrukteur kaum dazu bringen, darüber zu reden, was er jetzt genau macht. Ja. Sondern der zeigt Ihnen das. Guck, die Schraube, die kommt da so hin. Da so. Das da so ist nur ein Indikator für das, was Sie visuell sozusagen abgreifen müssen. Und das ist dann sehr, sehr, sehr präzise. Wenn Sie so wollen, ist das eine andere Sprache. Und diese Sprache ist schwierig, diese Sprachwelt ist schwierig, in unsere Umgangssprachwelt zu übersetzen, obwohl es gleiche grammatikalische Strukturen sind. Ja, genau.
Nicht die Sprache, sondern die Übersetzung. Weil in der Sprachwelt funktioniert ja alles, aber wenn ich jetzt das Beispiel, ich habe eine Zeichnung, wenn ich sie mal Telefon erkläre, dann ist das Problem ja nicht diese Zeichnung, sondern dass ich die Zeichnung in ein anderes Medium übertragen muss.
Das Problem ist nicht die Zeichnung, das Problem ist, die Zeichnung dem zu erläutern, der diese Sprache nicht versteht. Oder der diese Sprache nicht spricht. Wenn er diese Sprache spricht oder versteht oder diese Sprache zeichnet, müsste man eigentlich sagen, ja, als Äußerung, ja, zeichnen ist ja auch eine Äußerung, ja, dann sind sie eben nicht mehr der Leise, sondern dann sind sie schon Experte. Ja, dann sind sie sozusagen drin. Aber der Übergang ist halt sehr, sehr, sehr schwierig und das ist eine andere, natürlich könnten Sie im Prinzip alles auch verbal beschreiben. Ja. Sie können natürlich auch eine Zeichnung zerlegen in Einsen und Nullen, wenn Sie sie digitalisieren. Ja. Dann telefonieren Sie Ihrem Freund 01101, das geht ein bisschen länger. Ne? Aber das ist eigentlich keine Versprachlichung mehr, ne? Das ist nur eine Umkodierung. Das ist keine Übersetzung, das ist nur eine Umkodierung. Und Übersetzung ist ja mehr. Weil es ist ja der Transfer von der Bedeutung eines Vokabulars in die Bedeutung eines anderen Vokabulars. Nehmen Sie mal das Wort Freedom im Englischen und Freedom im Amerikanischen, dann sehen Sie schon, dass es unterschiedliche Bedeutungen sind. Und wenn Sie das in das Wort Freiheit übersetzen, dann können Sie das im Deutschen auch nur unter ganz bestimmten Umständen, in einem ganz bestimmten Kontext. Sonst passt es nicht. Dann müssen Sie nämlich sagen, ja, ich meine eigentlich das, was die Engländer oder Amerikaner unter Liberty verstehen. Ja? Wir haben für beides das Wort Freiheit, aber wir benutzen es in unterschiedlichen Kontexten verschieden.
Sprachtheoretiker, Sprachphilosophen haben sich mit dem grundsätzlichen Problem des Übersetzens beschäftigt. Also nicht allein Übersetzen von, was weiß ich, Deutsch ins Englische und so weiter, sondern grundsätzlich dem verständlich machen, ja, weil unsere Alltagssprache unscharf ist. Beide Sprachen, die Formelsprache wie die Alltagssprache, haben ihre Vor- und Nachteile. Sie können zum Beispiel in einer Formelsprache etwas nicht tun, was Sie in der Alltagssprache tun können. Sie können mit Formeln nicht Formeln kritisieren. Sie können mit Formeln nicht über Formeln diskutieren. Sie können mit Formeln nicht abwägen, ob der Gegenstand der technische, der damit beschrieben wird, zum Beispiel sinnvoll ist oder nicht, ob wir den brauchen oder nicht. Das kriegen Sie in der Formelsprache nicht mehr diskutiert. Da gehen Sie in die Alltagssprache, die hat Vor- und Nachteile. Sie hat den Nachteil, dass wir uns unserer Verständigung immer vergewissern müssen. Wir haben permanent eine Vergewisserungskommunikation untereinander. Hast du mich wirklich verstanden? Ich sage dir es nochmal in anderen Worten, weil ich meinen ersten nicht ganz traue. Ich bemühe mich, das noch etwas anders zu formulieren und guck mal, wie du reagierst. Vielleicht funkt's. Und wenn es dann funkt, kann ich mir immer noch nicht sicher sein, dass die Verständigung geklappt hat.
Aber Sie sagen relativ selten, ich baue es nochmal. Genau. Also es gibt ja das Ingenieurwort, nur das, was wir gebaut haben und was funktioniert, haben wir verstanden. Ich glaube aber, dass das eine etwas eingeschränkte Sichtweise ist. Man kann auch mehr verstehen, als man bauen kann. Denken Sie Astronomie. In der Astronomie haben wir schon eine ganze Menge verstanden, aber Sie können noch kein Planetensystem bauen. Aber physikalisch haben wir es sehr gut verstanden. Da war noch eine Frage. Bitte schön.
Ja, zu dem Besonderen von Technik, was sagen. In dem Zusammenhang, den Sie beschrieben haben, gegen Ende, wurde ja eines klar, dass es einen Unterschied gibt, wenn ein Techniker mit einem Laien spricht oder zwei Techniker miteinander. Sie haben in dem Zusammenhang den Begriff implizites Wissen verwendet, weil der zweite Techniker, der irgendwas verstehen soll, der hat ja ein ähnliches Wissen wie der erste, der was äußert. Das heißt, er kennt vieles, er hat ein Know-how, er hat etwas, was die Kommunikation auch mit ermöglicht, was sich nicht in Sprache auflösen lässt, sondern was eine andere Form von Wissen ist. Das mal vorausgesetzt, die Frage, haben Sie den Eindruck, mit der Technik ist es nochmal was ganz, ganz Spezielles? Oder gibt es ähnliche Probleme auch in anderen Zusammenhängen, wo ein Laie sich mit einem Nicht-Laien unterhält? Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, Kochrezepte zu erzählen, lass die Plätzchen gehen, wenn du sie aufs Blech gelegt hast, oder irgendwie solche Sachen. Hat die Technik für Sie nochmal was ganz Spezielles, was andere
Expertenkommunikation.
Was sich von anderen Expertenkommunikationen grundsätzlich unterscheidet, oder ist es eine von mehreren?
Es ist eine von mehreren, aber es hat natürlich schon eine Entscheidung, weil Technik einfach wirkungsmächtiger ist. Deshalb leiden wir sozusagen mehr an dieser Expertenlein oder an dieser Schwierigkeit bei der Expertenlein-Kommunikation. Das geht ja bis rein, Stuttgart 21 ist ja schon gefallen, dass eben einfach schwierig wird, das eben klar zu machen, aber das hat etwas mit unserem Leben zu tun. Wenn Sie sich als musikalischer Laie mit einem Dirigenten unterhalten und der versucht Ihnen zu erklären, wenn er eine Partitur liest, ja, das wird er Ihnen nicht erläutern können, wie das geht. Ja, das kann man nur durch Übung lernen oder wie man ein Instrument beherrscht oder andere Dinge. Also alles dieses implizite Wissen. Das ist zum Teil komplexer als vielleicht der eine oder andere technologische Zusammenhang. Ja, die Partitur ist eine sehr komplexe Angelegenheit, ne? Vor allem, wenn sie dann mal so vom Penderecki ist oder ein bisschen was Moderneres, dann wird es sehr, sehr, sehr komplex, ne?
Es gibt Leute, die sich auch gar nicht mehr im Schreibsystem
auflösen lassen, ja. Also ich denke, an der Komplexität alleine hängt es nicht, das ist kein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal. Sondern ich denke, dass uns die Schwierigkeit in der technologischen Kommunikation immer wieder so aufstößt und so begegnet, hat etwas damit zu tun, dass Technologie eben oder Technik sehr wirkmächtig ist und eben in unseren Alltag hineingreift. Und dass eben zunehmend, ich denke, so die Beschleunigung der Diffusion in den Alltag hinein hat eben im 20. Jahrhundert so richtig erst Fahrt bekommen. Nicht? Natürlich haben wir auch Technik im 19. Jahrhundert gehabt, im 18. Jahrhundert. Die Pyramiden zu bauen, ist auch eine gewisse Technologie, noch lange nicht die unkomplizierteste, ja, weil sie nämlich ganz große organisatorische Erfahrung verlangt. Wenn Sie eben überlegen, wie vergleichsweise komplizierte Technik, die kein Mensch mehr richtig beschreiben kann, unseren Alltag ganz gewaltig umgemodelt hat, auch unser Kommunikationsverhalten, denken Sie ja nur an diese kleinen süßen Sachen hier, denke ich, wird da viel deutlicher, dass man sich dann mit denen, die diese Wunderdinge in Anführungszeichen herstellen, eigentlich gar nicht mehr richtig unterhalten kann. Und dass die vielleicht auf die Art und Weise, weil wir uns mit ihnen nicht mehr richtig unterhalten können, gar nicht richtig wissen, was wir eigentlich wollen. Und wir dann sozusagen das nehmen müssen, was die vorstellen, was wir wollen, täten, obwohl die in einer ganz anderen Welt leben. Und dann kriegen sie diese Probleme, die wir halt laufend diskutieren. Und das gilt für Großprojekte eben bis hin zu, ja, zur Gestaltung, was weiß ich, intelligente Häuser bis zur Haushaltstechnik, bis zur Mobilität und so weiter. Das können Sie alles durchdeklinieren. Ich denke, da ist der entscheidende Unterschied, nicht in der Komplexität.
Nun denn. Möchten Sie noch was wissen, was fragen, was kritisieren, was anmerken? Was loswerden, was Sie schon immer mal loswerden wollten.
Jetzt das ist schön, wenn wir Sprache wissen wollen.
Ja. Ja, bitte. Ja, nur her damit.
Ich weiß nicht, ob von den Ingenieuren vielleicht da viel verlangt wird, weil wir jetzt ja auch kommunizieren können. Ich glaube, wir müssen ja andere
Vorteile. Wen? Wen? Die übersetzen das? Die übersetzen das? Designer übersetzen?
Die technische Gestaltung, bei Ingenieuren erhalten, kann jeder diese Grundsachen, und sie können die für die Sprache behalten, das dann allein beizubringen, müsste die unbedingt die Aufgabe des Ingenieurs
sein. Ja, mich überrascht, dass Sie das bei den Designern tatsächlich verorten, aber sei es drum, jetzt habe ich Sie ein bisschen von Ihrer Frage abgebracht. Sie wollten fragen, sollen wir uns nicht andere Leute bedienen und den Ingenieuren helfen? Ist das Ihre Frage?
Ja.
Aha. Gut, dann stellen wir die doch jetzt hier mit.
Ja, gut. Tja, besuchen Sie mal einen Konzertabend, dann lesen Sie anschließend die Kritik in der Zeitung über dieses Konzert. Dann wissen Sie, wo die sprachlichen Grenzen sind. Das, was Sie erlebt haben und was der dann berichtet in der Zeitung. Das hat wahrscheinlich miteinander sehr, sehr wenig zu tun. Wenn Sie einen Dichter fragen, warum hast du den Roman so und so angelegt von einem Schriftsteller? Oder einen Filmemacher, wenn die darüber erzählen, wie sie den Film gemacht haben, was sie sich dabei gedacht haben. Oder wenn Sie einen Fußballspieler anschließend fragen, woran hat es gelegen? Solche berühmten Fragen. Dann kriegen Sie eigentlich in der Regel nur Gestotter. Ich bin jetzt mal ein bisschen böse. Dann kriegen Sie in der Regel eigentlich nur Gestotter. Es ist ungeheuer schwierig für diejenigen, die etwas machen, etwas herstellen, das auch noch zu verbalisieren. Insofern haben Sie völlig recht, muss man das denen auch noch zumuten. Nur, wer soll es denn sonst machen? Ja? Wer soll es denn sonst machen? Vielleicht Absolventen eines neuen Studiengangs Technikkommunikation. Es gibt ein Institut in Hamburg, ich glaube, die arbeiten da auch mit einer Hochschule zusammen, da geht es um Bedienungsanleitung. Wie kann man Bedienungsanleitung besser machen? Das können die Ingenieure nicht alleine, das ist richtig. Aber wir brauchen die Ingenieure mit dazu, sonst funktioniert es nicht. Das heißt, wenn Sie eine gute Bedienungsanleitung machen wollen, brauchen Sie jemanden, der von der Sprache ein bisschen was versteht. Wir brauchen jemanden, der von Visualisierung etwas versteht. Und Sie brauchen natürlich auch den Ingenieur, der von der Technik was versteht. Die drei zusammen kriegen es vielleicht hin. Der Ingenieur alleine ist überfordert. Dazu hat er auch nicht das Fach gewählt, dass er jetzt sprachgewaltiger Beschreiber wird. Ja? Ich denke, so muss man es lösen. Und natürlich vielleicht auch dem Ingenieur in seiner Ausbildung, und das gilt eigentlich für alle ingenieurswissenschaftlichen Fächer, ein bisschen Blick über den Tellerrand darüber hinaus ermöglichen und sagen, guck mal, da gibt's auch eine Sprachwelt, mit der musst du dich eigentlich auseinandersetzen. Das ist die Sprache, die deine Kunden sprechen. Ja? Von denen lebst du letzten Endes, weil die kaufen deine Produkte. Er muss das nicht perfekt können. Ich denke, das kann man nur im Team machen. Ja? Aber eine gewisse Sensibilisierung dafür, dass es da noch etwas anderes gibt, also die Formel und die Zeichnung und den Apparat und was halt dann so technisch so ganz toll ist. Nicht? Die Leute müssen ja mit diesen Hervorbringungen auch umgehen. Nicht? Sie können ja mal einen Spaß machen und mal mit den Leuten reden, die den Fahrkartenautomaten entwickelt haben. Der berühmt-berüchtigte. Ne?
Es gibt zum Beispiel in Karlsruhe an der Hochschule einen Studiengang Technische Redaktion. Ja? Da versucht man sich solche Fragen anzunehmen. Und wenn es um die Fragen geht, wie kann man von der Wirkung her denken, das ist nicht so neu wie die Sprechakttheorie. Das ist eigentlich ein ziemlich alter Gedanke, das macht die Rhetorik seit 2500 Jahren. Vielleicht müssten die Ingenieure vielleicht mal Ingenieursrhetorik machen und die Techniker technische Rhetorik und so weiter. Ja, könnte helfen. Sie haben.
Technik oder Technik, wenn man alle Bereiche mit einzuschließen, um eine Handlung nachzuziehen und somit auch immer eine technische Handlung nachzuziehen, egal ob die auch entgegengesetzt wirken kann. Technik oder der Regel ist und ob das dann letztendlich auch autoritäre Systeme aufweisen würde, in denen wir uns befinden und letztendlich zurückziehen.
Den letzten Sprung habe ich noch nicht ganz verstanden. Natürlich ist klar, wer Technik herstellt, wer anbietet, wer darüber nachdenkt, wer sie betreibt, der handelt. Und der will auch etwas, der hat eine Intention. Ja. Also, ja gut, Lego bauen wir vielleicht intentionslos zusammen, weil es ein Spiel ist. Und da wollen wir uns auch noch amüsieren, das ist auch noch eine Intention. Aber also, wer Technik betreibt, herstellt, ausdenkt, macht, bezahlt, kauft, bedient, benutzt und so weiter, der will etwas. Der hat Interessen, der hat Absichten, der will etwas und der handelt damit. Nicht? Also er handelt damit dann technisch. Es gibt wenige Handlungen, die nicht technisch vermittelt sind. Die sozusagen kein Instrument brauchen. Ja, Hände hoch kann man machen, ja. Dann hat sich es aber schon falsch. Es gibt nicht arg viele Beispiele. Das heißt natürlich auch, dass wir für diese technischen Verhandlungen, man kann nur für Handlungen verantwortlich sein. Und deren Folgen vielleicht auch noch für die Absicht. Das wäre so eine Art Gesinnungsethik, die wird nicht mehr sehr intensiv diskutiert, aber immerhin, man kann für Handlungen verantwortlich sein, für deren Folgen, auch für die nicht beabsichtigten Folgen. Nicht? Sozusagen eine Materialisierung dieses Verantwortungsgedankens ist die Haftung. Nicht? Das ist ein Techniker, ein Ingenieur, wenn er die Brücke baut und die fällt zusammen, dann haftet zunächst mal das Ingenieurbüro oder er als leitender Ingenieur, die das Ding gebaut haben oder geplant haben oder projektiert haben oder die Leitung gehabt haben. Also sind wir auch dafür verantwortlich. Das heißt natürlich auch, zu den Wirkungen technischen Handelns gehört natürlich auch die Gestaltung unserer Lebenswelt. Weil die Art und Weise, wie wir Technik gestalten, natürlich auch in unsere Lebenswelt eingreift. Insofern muss man auch aufpassen, dass nicht das passiert, was mal ein sehr vernünftiger Ministerialbeamter gesagt hat vom BMBF, hat er gesagt, Technik ist machtschlüssig. Das heißt, sie schmiegt sich natürlich Interessen und Machtverhältnisse in gewisser Weise in ihrer Gestaltung auch an. Nicht? Und in totalitären Systemen wird Technik dann auch totalitär. Ja. Und in demokratischen Verhältnissen muss man aufpassen, dass uns sozusagen die Technologie nicht die Demokratie aus der Hand nimmt. Nicht? Also sie jetzt gerade heute mit dem Trojaner, der da entdeckt worden ist, nicht? Mit dem man so allerlei schöne Sachen machen kann. Nicht? Und da gibt es natürlich auch eine ganze andere Reihe von Beispielen. Nicht? Das früher waren die Befürchtungen der Plutoniumstaat, nicht? Also die Überwachung dieses Plutoniumkreislaufes damals mit dem schnellen Brüter, die hätte eben einen ziemlichen Eingriff in demokratische Strukturen erfordert, sonst hätte man das gar nicht betriebssicher bauen können oder betreiben können. Nicht? Und eine Technologie, die eben sozusagen eine derartige Einschränkung bürgerlicher Freiheiten mit sich bringt, um überhaupt sicher zu sein, das kann keine tolerierbare Technik sein. Nicht? Das ist so rum geschlossen. Nicht?
Geschlossen, das ist ein Stichwort. Wir sind am Ende dieses Abends angelangt. Ich danke nochmal sehr herzlich Herrn Kornwax und Ihnen für die Diskussion. Ich habe noch drei schlechte Nachrichten für Sie. Nächsten Montag sollte hier eigentlich Ernst-Peter Fischer einen Vortrag halten. Er kann leider nicht kommen. Das ist die erste schlechte Nachricht. Die zweite schlechte Nachricht ist, dass der Ersatzmann, den ich im Auge habe, auch nicht kommen kann. Die dritte schlechte Nachricht ist, ich werde Ihnen was erzählen. Sie müssen dann damit Vorlieb nehmen, dass ich versuchen werde, Ihnen ein klein bisschen einen Einstieg in das Thema nochmal aus einer anderen Sicht zu geben und etwas über Rhetorik und Sprache im Allgemeinen und Besonderen und überhaupt erzählen werde, falls ich nicht noch jemand Besseren finde. Wenn mir es gelingt, dann habe ich einen Überraschungsgast. Wenn nicht, wissen Sie schon, nächste Woche stehe ich vor Ihnen. Schönen Abend, nochmals danke.